Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um den Trade eines deutschen Spielers in der NHL. Es geht um einen Co-Trainer, der nicht mehr bei seinem Team arbeitet. Es gibt mal wieder ein paar Verletzungen. Es gibt einige Bestmarken aus der letzten Woche. Und es gibt natürlich die Spiele der letzten Woche, aber eben auch die Spiele für diese Woche. Und wir fangen an mit der großen Neuigkeit aus deutscher Sicht. Lukas Reichel wurde getauscht von den Chicago Blackhawks zu den Vancouver Canucks. Als Gegenwert kommt ein Viertrunden-Pick zurück aus Vancouver zu den Chicago Blackhawks. Das war deren eigener Viertrunden-Pick. Und ähnlich wie das im Sommer bei J.J. Peterka der Fall war, enden damit jetzt auch die Spekulationen rund um Lukas Reichel. Er ist jetzt weg von dem Team, was ihn 2020 mit dem 17. Pick im NHL Draft verpflichtet hat. Es gab hohe Erwartungen in Chicago an Reichel. Man hat immer wieder gehofft, dass er sich durchsetzen könnte. Er hat einmal vielleicht angedeutet, nämlich in der Spielzeit 22-23, was möglich wäre. Da hat er 23 Partien absolviert. In den 23 Partien hat er 15 Punkte gehabt. Und wenn man das Ganze so grob hochrechnet, dann wäre man vielleicht irgendwo, sagen wir mal, bei 50 bis 60 Punkten auf die Saison gewesen. Und an diese ersten oder an diese 23 Spiele 2023, an die konnte er nie anknüpfen. In den letzten beiden Jahren hat er einmal 16 und einmal 22 Punkte gemacht, aber eben bei einer wesentlich höheren Anzahl an Spielen. 65 Partien waren das vorletzte Saison, letzte Saison 70 Partien, 8 Tore und 22 Punkte. Und es ist eben so gewesen, dass auch die anderen Zahlen, Expected Goals Werte und so weiter, also vieles hat bei ihm nicht so gepasst. Er hat auch am Ende jetzt in der letzten Spielzeit in Chicago immer weniger Eiszeit bekommen, 10 Minuten und 32 Sekunden. Man hat immer noch ein bisschen gehofft, auch dass er vielleicht mit Connor Bedard zusammen dann in einer Reihe spielen kann, dass er da mit ihm zusammen groß werden kann. Das ist nicht passiert und wie gesagt, es gab immer wieder die Gerüchte, er war ein healthy scratch jetzt auch in dieser Saison, hat tatsächlich dann jetzt zum Schluss wieder gespielt, 5 Spiele gemacht für die Blackhawks. 4 Punkte, dabei unter anderem sein allererstes Spiel, meine ich, in dem er 2 Tore in einer Partie erzielt hat. Auf jeden Fall war das Highlight in dieser Saison, aber das hat dann trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube, dass dieser Trade für alle Beteiligten einfach Neustart ist. Die Chicago Blackhawks, fangen wir mal vielleicht mit dem Team an, was den Spieler abgibt. Die haben zum Beispiel einen Oliver Moore oder einen Nick Lardis, ja, wartend sozusagen auf Chancen im NHL-Kader. Das wären zwei Spieler, die vielleicht dann irgendwann in der Saison auch hochgezogen werden. Dann muss man auch sagen, dass Lukas Reichel ein Draftpick war von Stan Bowman noch vor ein paar Jahren und eben nicht vom jetzigen General Manager Kyle Davidson. Auch das ist ein Punkt, der manchmal mit reinspielt, wenn man sich eben über Trades unterhält. Und dann ist es so, dass die Blackhawks jetzt gesagt haben, okay, Reichel ist ein Spieler, der hat sich bei uns nicht weiterentwickelt. Wir haben einfach irgendwie es nicht geschafft, ihn so einzusetzen, dass er was davon hat und dass wir was davon haben. Und dementsprechend haben die Blackhawks jetzt da so ein bisschen die Reißleine gezogen. Ein Viertrunden-Pick ist sicherlich dann ein Stück weit enttäuschend, wenn man weiß, dass der Spieler in der ersten Runde eben dann auch verpflichtet wurde. Auf der anderen Seite musst du sagen, sie haben zumindest nochmal einen Gegenwert bekommen und sind jetzt eben auch diese Thematik los. Und ich glaube auch, dass das etwas ist. Sie haben ja einen ganz guten Saisonstart gehabt. Ich will jetzt nicht groß über die Blackhawks insgesamt reden, aber dementsprechend willst du da jetzt auch nicht, dass da schlechte Stimmung drumherum ist. Jetzt eben einen Spieler abgegeben und damit vielleicht auch dann den Kader, die Lineups dann in der zweiten, dritten, vierten Reihe etwas besser sortiert. Und Reichel muss in Anführungsstrichen dann eben keine Spielzeit mehr bekommen, damit man ihn auch ein bisschen natürlich auch auf den Markt bringen kann. Denn es ist natürlich auch eine Situation, wenn Chicago sagt, okay, wir wollen ihn abgeben, wir lassen ihn aber nicht spielen. Auch das ist ja etwas ein kleiner Zwiespalt. Vielleicht jetzt in der aktuellen Situation noch die, den besten Zeitpunkt rausgesucht. Wie gesagt, 5 Spiele, 4 Punkte klingt ja dann erstmal auch ganz gut. Und ja, damit haben sie das Kapitel Lukas Reichel für sich geschlossen. Und es geht dann eine neue Tür auf für Reichel in Vancouver. Und ich glaube, dass das eine riesengroße Chance für ihn ist. Die Vancouver Canucks sind ja aktuell sehr, sehr ausgeglichen gestartet. 5 Siege, 5 Niederlagen, also im Moment noch so im Mittelfeld. Es ist noch nicht ganz so klar, wohin die Reise geht. Wir haben vor der Saison auch darüber gesprochen, dass es eine sehr, sehr unruhige letzte Spielzeit war dieses Jahr mit einem neuen Coach, mit Adam Foot. Vielleicht ein Stück weit auch etwas mehr, ja, ich will nicht sagen Ruhe insgesamt, aber einfach etwas mehr sportliche Themen in den Mittelpunkt gerückt. Im letzten Jahr war das ja eher dann das Drumherum. Und sie sind auch ein Team, was Center braucht. Leider, muss man sagen. Philipp Hiedl, der hat sich ja verletzt jetzt bei dem Check von Tom Wilson. Hatte ich letzte Woche auch drüber gesprochen, dass der natürlich sehr, sehr hart war, aber eben an der Stelle dann auch nicht illegal. Und Hiedl ist jemand, der hat eine Concussion History, der fällt jetzt aus. Teddy Blüger fällt im Moment auch aus. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt von den beiden Spielen, die Lukas Reichel gemacht hat, bei den Vancouver Canucks nicht viel gesehen. Aber wenn man einfach erstmal auf die Eiszeit eingeht, dann hat er einmal 15:54 und einmal 16:33 gespielt. Das heißt, das ist schon mal wesentlich mehr als das, was er bei den Blackhawks in den 5 Partien im Schnitt absolviert hat. Und wenn man dann eben noch weiß, wenn man sich dann das Lineup anguckt, dass er in der 2. Reihe gespielt hat zwischen Brock Besser und Evander Kane als Center, dann ist das eine wirklich, wirklich gute Gelegenheit für ihn, da jetzt richtig durchzustarten in der NHL. Sein Vertrag läuft ja auch aus. Einmal kurz gucken, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Genau, 1,2 Millionen. Er ist Restricted Free Agent nach der Saison. Das heißt also, es ist für beide, für das Team eine richtig gute Situation. Reichel ist hochmotiviert, jetzt endlich anzukommen. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, den sie auf beiden Flügelpositionen einsetzen können, den sie eben wie jetzt dann auch in den letzten beiden Partien durchaus auch mal auf der Center-Position spielen lassen können. Und sie wissen, wenn der hochmotiviert ist, dann können wir danach mit ihm einen Vertrag abschließen, wo wir weiterhin noch ein bisschen Kostensicherheit haben, wo wir eben entsprechend auch wissen, wenn man vielleicht auch nochmal einen Bridge-Deal macht mit 2 Jahren, dass wir auch danach nochmal die Möglichkeit haben, mit dem Spieler einen Vertrag zu machen. Auf der anderen Seite für Reichel, er weiß, wenn er jetzt mehr Geld verdienen will, wenn er vielleicht dann doch einen längeren Vertrag haben möchte, dass er jetzt Leistung zeigen muss in Vancouver. Er hat jetzt die Chance. Wie gesagt, das sieht man direkt in den ersten beiden Partien. Er kriegt richtig Spielzeit. Er kriegt die Chance dort eben auch entsprechend dann Punkte zu sammeln. Das wird ja auch dann etwas sein. Er hat jetzt bisher noch keinen Punkt sammeln können, aber auch das wird kommen und dann muss man eben sehen, wie er sich in den ersten 10, 20, 30 Spielen dann da bewähren kann und welche Rolle sie ihm dann auch zugestehen, wenn dann vielleicht auch, das hofft man natürlich aus Sicht auch der Spieler, ein Philipp Hiedl und ein Teddy Blüger zurückkommen, ob er sich da wirklich in den Top 6 dann festspielen kann. Auch das wurde in Chicago übrigens immer wieder gesagt, dass er eigentlich ein Top 6 Spieler ist und dass es eben schwierig war, jetzt zum Beispiel auch zum Schluss dann Spielzeit für ihn zu finden. Deswegen meine ich, ne, für die Blackhawks auch eine gute Situation, dass so ein Spieler dann in Anführungsstrichen weg ist. Nicht, ne, weil man Reichel in dem Sinne nicht haben wollte, sondern einfach, weil man weiß, jetzt haben wir ihn zumindest mal kurz spielen lassen. Ein Team hat reagiert, hat gesagt, okay, wir haben Interesse an dem Spieler und wir haben einen Draftpick dafür zurückbekommen. Und nochmal in Vancouver, also eine richtig, richtig gute Gelegenheit. Auch ein Team, was eben in die Playoffs will, was natürlich erfolgreich sein will. Also jetzt auch nicht ein Team, was per se irgendwie in einem Rebuild drin ist, sondern in einer Situation eher im Mittelmaß, klar, aber sie wollen in die Playoffs, sie wollen da eben auch erfolgreich sein. Auch zum Beispiel sein Flügelspieler Evander Kane, das hatte ich auch erwähnt vor der Saison, auch vielleicht seine letzte Saison, wo er sich einen richtig guten Vertrag nochmal erspielen kann. Und das ist natürlich etwas, wenn du 2 dieser Art in einer Reihe hast, dazu hast du mit Brock Besser noch jemanden, der sich klar dann auch zu Vancouver bekannt hat, jetzt im letzten Sommer. Also da muss man schon sagen, bisher scheint es eine Win-Win-Situation zu sein, sowohl für Reichel als auch für die Vancouver Canucks. Jetzt müssen natürlich noch die Leistungen kommen auf dem Eis, das ist richtig, aber ja, auch aus deutscher Sicht, glaube ich, eine schöne Situation. Er hat ja jetzt auch direkt dann das 2. Spiel gegen die Edmonton Oilers absolviert. Sie haben gewonnen tatsächlich sogar nach Overtime. Und auch da sieht man dann ja öfter auch wieder die Duelle. Ich weiß auch gar nicht, und an der Stelle mal kleine Side-Note, ich weiß gar nicht, ob ein Spiel gegen die Vancouver Canucks dabei ist bei der Reise der Jungs von der Oilers Nation. Und ich schaue da jetzt einfach mal rein. Da stehen einmal die Flüge aufgelistet. So, es sind 9 Übernachtungen. Es ist kein Spiel dabei gegen die Vancouver Canucks. Okay, dann gehe ich nochmal kurz über diese Reise hinweg. Kann ich ja gleich mal dann nach dem Kapitel Lukas Reichel machen. Aber um das nochmal abzuschließen, für mich finde ich ein sehr, sehr guter Trade. Er kriegt Chancen. Das Team bekommt einen Spieler, der hochmotiviert ist, einen Spieler, den sie gebrauchen können, den sie an mehreren Stellen einsetzen können. Und ich bin echt hochgespannt, wie das jetzt wird in Vancouver und ob Lukas Reichel da dann vielleicht endlich so den Weg findet, den man ihm ja schon seit ein paar Jahren auch durchaus in der NHL zugetraut hat. Einen Weg finden, das ist dann ein gutes Stichwort. Nochmal kurz zurück zur Edmonton Reise 2026. Die Oilers Nation, wo ich ja auch schon zu Gast war und wo die Jungs hier auch schon mal im Podcast zu Gast waren, die machen wieder eine Reise nach Edmonton. 2020 und 2023 waren sie schon da, anscheinend alle 3 Jahre. Und 2026 geht es nach Edmonton und der Zeitraum ist der 27.03. bis zum 6.04. Am 6.04. ist man wieder hier. Also wenn ihr schon mal in Nordamerika wart, dann wisst ihr, dass man meistens einen Flug hat, der über Nacht geht. 6.04. also dann hier die Ankunft. Das heißt, man ist tatsächlich 27.03. bis 5.04. drüben in Kanada und dann kommt man eben entsprechend wieder zurück. Und einmal nochmal kurz für euch die Highlights, die die Jungs da zusammengepackt haben. Es sind 4 Oilers-Spiele dabei. Einmal gegen die Anaheim Ducks, ein richtig gutes Team in dieser Saison. Richtig aufregendes Team, auch viele Tore bisher. Dann hat man das Spiel gegen Philipp Grubauer vielleicht. Und die Seattle Kraken. Man hat das Spiel gegen die Chicago Blackhawks, die auch gut drauf sind im Moment und die wesentlich besser reingekommen sind, als man das vielleicht erwarten konnte. Und vielleicht das vorweggenommene Divisional Final gegen die Vegas Golden Knights. Also 2 jüngere Teams, ein Team, was in der Nähe ist mit den Seattle Kraken und dann der große Rivale vielleicht in der Pacific. 4 Spiele, die ihr da habt. Es sind diverse andere Sachen, die mit dabei sind. Ihr habt ein Curling mit dabei, Behind-the-Scenes-Tour, eine Radio-Station-Tour, Edmonton Adventure Pass. Ihr habt die Möglichkeit, in den Jasper National Park auch euch noch einen Trip zu buchen. Also schaut da einfach mal rein. Ich packe den Link zu der Reise in die Shownotes. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Originalreise, also das Originalpaket, erstmal schon mal ausverkauft gewesen. Aber wenn ich das auch richtig verstanden habe bei Instagram, da müsst ihr aber dann bitte bei der Oilers Nation nochmal nachfragen, kann man da auch noch nachbuchen und es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass da noch mehr Teilnehmer dann diese Reise machen können. Also an der Stelle von mir erstmal ein bisschen Neid natürlich. Also ich wäre auch gerne mit dabei bei so einer Reise. Passt bei mir aber im nächsten Jahr dann zumindest zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Aber auf jeden Fall ein dickes, fettes Lob und ich finde das ganz, ganz toll, wenn da eben entsprechend auch sich Fans finden und so eine Reise machen. Das ist für einige sicherlich etwas, was sie schon mal gemacht haben. Für viele ist das once in a lifetime. So ein Trip ist natürlich auch nicht ganz günstig, aber trotzdem, also von dem, was ich gesehen habe, wirkte das für mich so, als ob ihr da ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Angebot bekommt. Und entsprechend, wenn ihr das immer schon mal machen wolltet, euch NHL-Spiele anschauen wolltet, wenn ihr Oilers-Fans seid, wenn ihr Leon Dreisadel gerne mal sehen wollt, schaut euch das Ganze an. Es ist sicherlich etwas, was sich wirklich, wirklich lohnt. Und an der Stelle übrigens auch nochmal, da kam mir übrigens die Idee, als ich das gelesen habe und die Jungs mich da auch angeschrieben haben, gefragt haben, ob ich das teilen kann, natürlich sehr, sehr gerne, kam mir die Idee, ob es denn Interesse gibt, dass man vielleicht sowas Ähnliches auch mal als in Anführungsstrichen Sport-Passion-Reise aufzieht. Also auch da, ich frage ja sonst immer mal nach Feedback in anderen Bereichen, in den Themen und so weiter, dass ihr euch da mit einbringt. Und da wäre vielleicht auch mal die Frage, wer denn überhaupt Interesse daran hätte, so etwas durchzuführen. Das wäre dann wahrscheinlich eher etwas, was in Richtung USA gehen würde. Ich weiß, ist im Moment auch ein schwieriges Thema, aber ja, da vielleicht einfach auch mal erstmal einfach so Feedback von euch, ob ihr Interesse hättet. Es gibt diverse Reiseveranstalter, wo man da vielleicht mal anfragen könnte und sich das Ganze zusammenstellen lassen könnte. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel gesehen, gab es einen Reiseveranstalter, der hatte eine Reise angeboten, da ging der erste Flug, glaube ich, nach Vegas, dann fuhr man nach Utah, von Utah in Richtung Los Angeles und Los Angeles wieder zurück nach Vegas und dann eben entsprechend verschiedenste NHL-Spiele mitgenommen. Es gab schon Reisen, die ich gesehen habe, die mit Vancouver und Seattle eine Kombination hatten. Man kann sicherlich an der Ostküste sich was anschauen, da gibt es auch diverse bessere Reisezeiten dann sicherlich, weil die Flüge kürzer sind. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schreibt einfach mal, ob ihr Interesse habt, was ihr vielleicht auch für Ideen für so eine Reise hättet. Wer weiß, was daraus dann wird und ob sich dann vielleicht doch genug finden, dass man dann da auch als Reisegruppe, nicht als Oilers Reisegruppe, da seid ihr bei der Oilers Nation gut aufgehoben, aber vielleicht einfach als Eishockey-NHL-Fans so eine Reise gemeinsam durchführen kann. Das so ein bisschen der Werbeblock, der Reiseblock. Und dann gehen wir mal rein in die anderen Themen. Und da gibt es leider ein Thema, was nicht besonders schön ist. Und deswegen versuche ich das auch relativ kurz zu machen. Mitch Löf, der ist Assistant Coach gewesen bei den Washington Capitals. Der ist fristlos entlassen worden von den Capitals. Er wurde kurz davor von der NHL suspendiert für die gesamte Saison 2025 und 2026. Und Mitch Löf, das müsst ihr wissen, der war in der letzten Sommerpause bei einigen Teams wohl ein Kandidat, ein vielversprechender Kandidat für den Head Coach. Also ich glaube zum Beispiel auch bei den Boston Bruins, aber nagelt mich da nicht fest. Es gab auf jeden Fall diverse Teams, die zumindest mit ihm Interviews geführt haben bzw. führen wollten. Und dann war es wohl so, dass es da anonyme Hinweise gab und es gibt Anschuldigungen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Und jetzt muss man natürlich auch da immer sein, wir hatten jetzt in der letzten Woche das Thema Carter Hart, jetzt muss man da natürlich sagen, Mitch Löf ist nicht in irgendeiner Form verurteilt worden, aber anscheinend, die NHL hat das Ganze untersucht, sind diese Vorwürfe so schwerwiegend und eben auch so, dass sie nicht aus der Luft gegriffen sind, dass die NHL eben dann die Entscheidung getroffen hat, ihn zu suspendieren. Und die Washington Capitals haben dann gesagt, dass sie natürlich die höchsten Standards in Bezug auf Verhalten und das Verhalten der Verantwortlichen an den Tag legen. Und da ist dann Mitch Löf an der Stelle nicht mehr tragbar. Der hat dann gesagt, er ist enttäuscht natürlich über die Entscheidung der NHL. Er stimmt ihr nicht zu, aber er respektiert den Prozess und er wird sich jetzt eben dann entsprechend zur Wehr setzen und ich weiß nicht, ob es da jetzt schon eine Anklage, eine Anzeige gibt in dem Zusammenhang, aber es wird sicherlich so sein, dass Mitch Löf da dann auch in bestimmten Bereichen vielleicht auch eine Therapie macht und entsprechend dann auch nachweisen muss, wenn er denn ab dem nächsten Sommer wieder irgendwo in der NHL eine Position finden möchte, dass er etwas gelernt hat. Das Ganze passt eben rein in die Politik, die normalerweise bei den NHL-Teams vorherrscht und ja, jetzt kann man sich selber Gedanken darüber machen, wenn man das jetzt mitbekommt, was die Washington Capitals gemacht haben und wenn man mitbekommen hat, was in der letzten Woche in Vegas gelaufen ist, dann kann man sich Gedanken darüber machen, welche Standards denn die Teams an den Tag legen, was eben diese Verhaltensweisen betreffen und in dem Zusammenhang dann gleich auch noch die News. Carter Hart hat tatsächlich mittlerweile schon einen NHL-Vertrag bekommen. Aiden Hill hatte ich ja erwähnt, der hat sich verletzt und Carter Hart hat jetzt einen NHL-Vertrag bekommen. Das heißt also, ab dem 1. Dezember darf er wieder spielen in der NHL. Er hat einen Vertrag bekommen, 2 Jahre, pro Jahr 2 Millionen. Vom Sportlichen her ist das ein Deal, der in Ordnung ist. Die Statistiken hatte ich euch letzte Woche genannt, die waren auch okay. Für 2 Millionen machen die Vegas Golden Knights da sicherlich nicht viel falsch und sie haben dann eben entsprechend jetzt erstmal für Akira Schmidt einen Backup bzw. eine Kombi dann mit Carter Hart und auch wenn Aiden Hill zurückkommt, ist das in Ordnung und dann sind das eben 2 NHL-ready Goaltender. Das mal kurz zum Thema Verträge noch eben an der Stelle. Hat Carter Hart einen neuen Vertrag unterschrieben. Dann müssen wir uns auch wieder über das Thema Verletzungen unterhalten und da ist ein Spieler, der anscheinend nicht gesund bleiben kann und das ist Patrick Laine. Der hat wohl eine schwere Muskelverletzung gehabt und fällt jetzt, nachdem er operiert wurde, 3 bis 4 Monate mal wieder, muss man leider sagen, aus. Und Patrick Laine ist ein Spieler, der ein unglaubliches Potenzial hat, der immer dann, wenn er wirklich in Form ist, wenn er gesund ist, wenn er auch motiviert ist, das ist auch bei ihm natürlich immer eine Frage, zu den besten NHL-Torjägern gehören kann, aber er ist jetzt mittlerweile 27 Jahre alt und es gab wenige Spielzeiten, in denen er wirklich gesund war. Ich will mir einmal seine Stats aufrufen. Also er hat 18-19 82 Partien absolviert, danach 68, ich glaube, das war die Corona-Saison, da sind 68 Spiele gar nicht so schlecht gewesen. Und ab dann ging es dahin, da waren wenige Spielzeiten dabei, wo er richtig zuverlässig auf dem Eis stand. speziell die letzten Jahre waren einfach nicht gut, was die Eiszeiten, also was die Spiele, die absolvierten Spiele von ihm betrifft. Und letztes Jahr 52 Partien, 20 Tore. Also da sieht man ja schon mal wieder, ne, wenn er 80 Partien machen würde, wären durchaus 30 Tore drin, vielleicht 50 bis 60 Punkte. Das ist natürlich etwas, was eben auch den Canadiens helfen würde. Aber er ist eben oft verletzt und ist das jetzt mal wieder langfristig. Und auch für ihn ist es jetzt eine schwierige Situation. Der Vertrag läuft aus, sehr hoch dotiert für das, was er eben dann an Spielen da abliefern kann. 8,7 Millionen, da muss man abwarten, wie es dann mit ihm im Sommer weitergeht. Ich glaube schon, dass er eine Zukunft in der NHL hat, aber da wird wahrscheinlich eher ein Vertrag bei rauskommen, der vielleicht eher so ein Show-Me-Contract ist, dass er auch mal beweist über 2 Jahre, 3 Jahre, dass er vielleicht dann auch ein paar Spiele mehr dann absolvieren kann pro Saison. Finde ich sehr, sehr schade. Ich habe ihn schon live gesehen, damals in Tampere, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wenn er dann wirklich auch mal Gas gegeben hat. Da war er richtig motiviert, natürlich zu Hause in Finnland. Und das war schon ein tolles Spiel, was er da abgeliefert hat, auch wenn sie da verloren haben. Und da habe ich eben selber dann auch mal persönlich gesehen, was Patrick Laine denn auch zeigen kann an Leistungen. Dann haben wir Kasperi Kapanen, der wird wahrscheinlich 6 Wochen ausfallen. Der ist in die Boards reingecrashed und hat sich dabei verletzt. Quinn Hughes ist noch, glaube ich, Day-to-Day. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt die Spiele absolviert hat, aber vielleicht so ein bisschen Vorsicht muss man da an den Tag legen, denn bei Quinn Hughes war es ja im letzten Jahr auch so, dass sich das Ganze dann immer mal so ein bisschen irgendwie aufgeschaukelt hat und summiert hat, dass er dann länger ausgefallen ist, als das vielleicht dann zu Beginn vermutet wurde. Ich will mal einmal reinschauen in seinen Game-Log. Wo haben wir ihn denn, Quinn Hughes, da? Ob ich da erkennen kann, hat er jetzt die letzten Partien absolviert oder nicht. Er hat gegen Montreal gespielt, aber gegen Edmonton nicht. So, da muss man jetzt schauen, was dabei dann am Ende rauskommt. Ricard Raquel fällt aus 6 bis 8 Wochen bei den Pittsburgh Penguins. Der musste operiert werden an der linken Hand. Ist aktuell für die Penguins in Anführungsstrichen sowieso egal, weil die ja ein Team sind, was jetzt nicht unbedingt vorne landen möchte, wobei sie ja auch im Moment aktuell ganz gut spielen, was irgendwann Thema wird, wenn es in Richtung Trade-Deadline geht, weil Ricard Raquel jemand ist, wo man vermutet, dass der einen guten Gegenwert dann einbringen kann, einer der Spieler, den eben die Penguins vielleicht abgeben zur Trade-Deadline, da wäre es natürlich fatal, wenn der dann eben auch entsprechend verletzt ist. Dann haben wir noch Hampus Lindholm, der ist raus auf Injured Reserve bei den Boston Bruins und leider Roman Josi als Week-to-Week gelistet. Und das heißt im Grunde schon fast, dass er bei der Global Series nicht auf dem Eis stehen wird für die Nashville Predators. Wird sehr, sehr knapp, weil Week to Week heißt ja, dass er länger als eine Woche ausfällt. Wir haben jetzt den 27. Oktober, eine Woche. Na gut, dann sind wir beim, ich glaube, 3. November und dann sind es noch 1,5 Wochen bis zum ersten Spiel. Also wird knapp für Roman Josi. Das hängt übrigens nicht mit den Problemen, mit seinen gesundheitlichen Problemen zusammen, die er im Sommer hat, zumindest sagen das die Nashville Predators, was es natürlich insgesamt in dem Sinne nicht besser macht, weil er verletzt ist, aber zumindest vielleicht für ihn gut ist, dass er weiß, dass die Maßnahmen, die da ergriffen wurden, um die Probleme in den Griff zu bekommen, dass das eben jetzt auch weiterhin anscheinend funktioniert und dass er normalerweise spielen könnte, wenn er nicht jetzt diese andere Verletzung gehabt hätte. Dann gehen wir rein in die Rubrik Jubiläen und in Anführungsstrichen Rekorde. Wir hatten 2 Spieler in der letzten Woche, die 1500 Spiele in der NHL absolviert haben. Als erstes war es Brent Burns, der dann passenderweise noch bei dem Retro-Game gegen, also zwischen den in Anführungsstrichen Hartford Whalers in Klammern Carolina und den Quebec Nordiques in Klammern Colorado auflaufen durfte. Und das war ein Spiel, was von den Trikots her, fand ich richtig genial aussah. Also ich finde die hübsch, diese Trikots, die beide Teams da haben, diese Retro-Trikots. Natürlich kann man jetzt drüber diskutieren, wie das für die Fans in Quebec und in Hartford ist. Aber erstmal, für mich sehen die halt richtig, richtig gut aus. Es war ein interessantes Spiel, was dann am Ende Carolina gewonnen hat. Und Ben Burns eben mit 1500 Spielen. Ich fand es noch ganz schön, dass er dann auch gegen ein Team gespielt hat, für das er ja auch etwas länger aktiv war als jetzt bisher aktuell für die Avs. Ovechkin, 1500 Spiele, eine Franchise, 899 Tore bisher. Der wird den nächsten Rekord dann aufstellen. Erste Spieler mit 900 Toren werden in der NHL in den kommenden Tagen. Also da braucht man auch nicht mehr so viel zu sagen. Dann Nikita Kucherov hat 1000 Punkte geschafft letzte Nacht. Und er hat die 1000 Punkte geschafft in dem Spiel, wo Victor Hedman 800 Punkte gesammelt hat und Brandon Hagel 300 Punkte. Also drei Spieler von den vom Tampa Bay Lightning, die dann Jubiläum hatten. Kucherov ist der 101. Spieler, der 1000 Punkte gesammelt hat. Er ist der zweite hinter Steven Stamkos in der Geschichte des Tampa Bay Lightning. Er hat 1000 Punkte im 809. Spiel geschafft und ist damit derjenige, der die 17 wenigsten Spiele brauchte in der NHL-Geschichte. Also das ist ja schon mal ganz gut. Und er ist von den aktiven Spielern dann der drittschnellste gewesen. Connor McDavid, der hat nur 659 Spiele gebraucht, also nur mal im Vergleich 809 gegenüber 659. Und Sidney Crosby, der hat 757 Partien gebraucht. Das waren die beiden schnellsten von den aktuell aktiven Spielern in der NHL bis zu 1000 Punkten. Dann kommen wir mal zu den beiden Games of the Week, die ich genannt hatte in der letzten Woche. Da war einmal dabei die Partie der Avs bei den Boston Bruins. Die ging dann am Ende an die Boston Bruins mit 3-2 in der regulären Spielzeit sogar. Das war die erste Niederlage für die Avs in der regulären Spielzeit. Das war ein Spiel, ja, es hat im Prinzip wie erwartet begonnen. Boston mit 7 Niederlagen in Folge. Und, mit 6 Niederlagen in Folge, genau. Und Colorado kam richtig gut raus, machen das 1-0. Man denkt so, okay, komm, jetzt müssen wir eigentlich das zweite, dritte nachlegen. Machen sie nicht. Dann innerhalb von knapp 30 Sekunden 2 Tore für die Boston Bruins. Die waren klar besser, hatten dann im zweiten Spielabschnitt auch die besseren Chancen. Wobei man sagen muss, dass das nur 1 oder 2 waren. Im Grunde waren da auch die Avs besser, aber am Ende fangen sie sich ein blödes Tor ein, 5 Sekunden vor Ende, Morgan Geeky mit dem 3-1, das war im Prinzip fast schon so ein bisschen die Entscheidung. Nachher hat Lekkonen noch ein Tor gemacht. Aber Colorado verliert dann auch verdient, weil sie einfach dann auch nicht in der Lage waren, richtig Offensive zu generieren. Also da habe ich nicht so viel von gesehen. Es war am Sonntag übrigens gegen New Jersey auch ähnlich. Die erste Reihe ist toll mit McKinnon, mit Natchez, mit Lekkonen. Alles andere danach ist eher so Stückwerk. Also die müssen sich noch finden, werde ich sicherlich vielleicht auch auf ein paar Dinge bei den Hot Five und Not Five eingehen. Das soll eine Folge werden, wahrscheinlich jetzt Ende dieser Woche. Das zweite Game of the Week, das war eben das, über das ich gerade ein bisschen gesprochen habe, nämlich das, wo Nikita Kucherov seinen 1000. Punkt gesammelt hat. Das war das Spiel von Tampa Bay gegen Vegas, ein 2-1 nach Verlängerung. Auch eine Partie, wo man dann sagen muss, dann Nikita Kucherov mit dem Siegtreffer. Sicherlich vielleicht nicht ganz so gut, wie man das erwarten konnte bei den beiden Teams. Man muss aber eben auch sagen, bei Vegas Mark Stone verletzt, Aiden Hill verletzt. Also vielleicht auch dann zu erwarten. Lange Reise auch dann eben nach Florida. Und ja, das war das 2-1 für die Jungs von John Cooper gegen die Vegas Golden Knights. Und dann schaue ich mal auf den Schedule für diese Woche und gucke mal rein, welche Partien denn vielleicht in dieser Woche interessant sein könnten. Ich schaue mal, dass ich ein Spiel finde, was vielleicht unter der Woche ist. Tja, Game of the Week, kann ich mich da auf eins festlegen? Also es sind einige dabei, die mich persönlich interessieren. Ich gehe das einfach mal durch. Also wir haben zum Beispiel am Mittwoch die Rückkehr von Joel Quenneville nach Florida. Mal schon fast vergessen, er hat ja ein paar Jahre da die Panthers auch trainiert. Die Anaheim Ducks um 0 Uhr am Mittwoch zu Gast bei den Florida Panthers. Dann haben wir die Utah Mammoth zu Gast um 2.30 Uhr am Mittwoch bei den Edmonton Oilers. Das ist vielleicht auch schon mal so eine erste Standortbestimmung für Utah, die richtig, richtig gut gestartet sind. Heißeste Team vielleicht im Moment neben den New Jersey Devils in der NHL. Das wäre vielleicht noch ein Spiel, was man sich anschauen könnte. Dann haben wir am Freitag tatsächlich auch zur Primetime, also Freitag in den protestantischen Bundesländern ist es der Reformationstag, die neudeutsche Bezeichnung in Anführungsstrichen Halloween, also Freitagabend, 31. Oktober um 21 Uhr, die Colorado Avalanche zu Gast bei den Vegas Golden Knights. Das könnte ein Spiel sein, ich habe vorhin ein bisschen drüber geredet, Vegas und Edmonton. Das könnte eben ein Spiel sein, Colorado in Vegas, was auch ein Conference-Finale sein kann in ein paar Monaten. Also das ist eine Partie am Freitagabend zur Primetime. Dann hast du am Samstagabend um 23 Uhr die Dallas Stars bei den Florida Panthers. Auch das ist eine Partie, könnte etwas sein in Richtung Stanley Cup Finale. Also auch da kann man vielleicht mal reinschauen. Finde ich auch interessante Partien. Und wenn man nochmal Tampa gucken möchte und vielleicht sagt, ich möchte mir Utah nicht in der Nacht angucken, dann auch wieder am Sonntag um 21.30 Uhr Tampa Bay bei den Utah Mammoths, ich weiß gar nicht, ob es Einzahl oder Mehrzahl sein soll bei der Vereinsbezeichnung. Also es sind schon ein paar Spiele mit dabei, die richtig, richtig Spaß machen wahrscheinlich. Und auch am Samstag vor Dallas gegen Florida gibt es um 18 Uhr Carolina in Boston. Es gibt um 20 Uhr Pittsburgh in Winnipeg. 20.30 Uhr Calgary in Nashville. 21 Uhr gibt es nochmal Colorado gegen San Jose. Also die Fs sind in den letzten beiden Wochen, in glaube ich, viermal zur Primetime vertreten. Was für mich nicht so schön war, weil die beiden Spieler einfach schlecht waren, die sie da abgeliefert hatten jetzt am Wochenende. Aber auf der anderen Seite ist eben doch dann bequem, die Spiele auch einfach so mal verfolgen zu können. Also wirklich gute Partien in den nächsten Tagen in der NHL, im Grunde ja durch die gesamte Saison hindurch. Und da könnt ihr euch sicherlich das ein oder andere Spiel mit raussuchen. Ja, und dann bin ich quasi fast am Ende. Ich habe euch vorhin ja eine kleine Aufgabe gegeben. Also falls ihr irgendwie mal Ideen oder Interesse habt an einer NHL-Reise, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Ich hatte auch schon gesagt, da gab es ja auch schon eine Rückmeldung. Wer in Stockholm ist zur Global Series, auch gerne mal melden. Vielleicht können wir uns da auch mal vor Ort treffen und dann eben einfach ein bisschen sprechen. Vielleicht ein kleines Kaltgetränk nehmen. Und dann einfach auch entsprechend über die NHL reden, über Stockholm, über die Global Series. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.